Vielleicht ein paar Worte zu beiden Vorträgen, die sich ja zum Teil sowohl chronologisch als auch inhaltlich berührt haben. Für mich als Naturwissenschaftshistoriker wichtig und interessant ist Folgendes. Vor allem Kollege Oppenauer hat erwähnt, dass in der Zeit um 2000 das Interesse an Sammlungen sowohl im naturwissenschaftlichen als auch im medizinischen Bereich zugenommen hat. Man kann das auch stützen. Es gibt zu dieser Zeit, ich glaube die Universität Göttingen zum Beispiel, einen sehr dicken und ausführlichen Ausstellungskatalog über die eigenen Sammlungen heraus. Ich wollte jetzt Kollegen Oppenauer fragen, worauf führen Sie dieses gestiegene Interesse an der, wenn ich so sagen darf, materiellen wissenschaftlichen Kultur zurück? Denn eine Zeit war ja da tote Hose, wenn man so sagen darf. Ja, also fast im ganzen 20. Jahrhundert tritt der wissenschaftlichen Betrachtung das Objekt zurück. Und so ab 1990, 2000 hat das Interesse zugenommen. Worauf führen Sie das zurück?
Es hat um den Jahrhundertwechsel um 2000 hat es wieder zugenommen, würde ich sagen, weil ja auch die Wissenschaftsgeschichte zum Teil auch aus den Sammlungen heraus entstanden ist. Wissenschaftsgeschichte im 19. Jahrhundert hängt sehr viel auch mit Sammlungen zusammen und ist quasi an der Wiege der Wissenschaftsgeschichte waren Sammlungen eben ein sehr zentrales Element. Um 2000 hier hat es eben wieder angefangen für die Wissenschafts- bzw. auch für die Medizingeschichte. Es wird in der Forschung diskutiert, dass auf jeden Fall die modernen Ausstellungen hier einen Beitrag geliefert haben, wie zum Beispiel eben Gunther von Hagens Körperwelten, aber auch eben die Sensibilisierung durch zum Beispiel ethnologische Sammlungen. Also dass hier andere Kulturen auch quasi andere Sammlungen auch mit kulturellen Artefakten hier eben gearbeitet haben und die eben auch in dieser Hinsicht aufgearbeitet werden sollten. Die Wissenschaftsgeschichte ist hier um 2000 eben federführend gewesen, aber auch die Anthropologie. Also auf diese Wechselwirkung würde ich hier vor allem verweisen.
Vor 10 Jahren etwa habe ich eine Führung durch das Kunsthistorische Museum gemacht und da bin ich hinten vorbeigeführt worden an Schaukästen mit, ich würde schätzen, an die 100 oder 150, wenn nicht mehr, menschlichen Schädeln. Die Frage ist für mich, wie geht die ethische und auch historische Forschung damit um? Wie werden derartige Präparatsammlungen aus ethnischen und, ich weiß nicht, verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet aus heutiger Sicht?
Also in Bezug auf Opfer, die möglicherweise aus dem NS-Regime stammten, wurden auch im Zuge der Forschungen in den 1990er Jahren das Naturhistorische Museum mit seiner anthropologischen Sammlung hin untersucht und dort auch sozusagen verdächtige Präparate aus den Sammlungen entfernt. Natürlich gibt es im Naturhistorischen Museum noch sehr, sehr viele Sammlungen, das fängt an von Haarproben, zum Beispiel aus der Zeit der Novara-Expedition, die mitgebracht wurden, die prinzipiell natürlich einen historischen Wert haben, die auch heute noch für die Forschung verwendet werden. Aber man versucht natürlich sehr, sehr sorgsam umzugehen mit diesen Präparaten und sie vor allem eigentlich nicht der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen, sondern sie nur für die wissenschaftliche Forschung zu verwenden.
Und eines möchte ich noch bei beiden Vorträgen unterstreichen. Beide Vorträge haben sehr gut, glaube ich, gezeigt, diesen Übergang von der privaten Sammelleidenschaft zum Teil. Kollegin Angeter hat den Fürsten Metternich herangezogen, der ja ein ganz, möchte ich fast sagen, fanatischer Sammler auch paläontologischer Objekte gewesen ist, der den jungen Paläontologen Hauer auch angestellt hat, um einen großen Ammoniten genau zu bestimmen und zu beschreiben. Und dieser Übergang dann zu den staatlichen Sammlungen, wie dem Naturhistorischen Hofmuseum und den entsprechenden Vorgängerorganisationen. Und einen Aspekt möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen. Wir haben ja so um 1750 bis 1800 einen, wenn ich so sagen darf, Paradigmenwechsel im Sammlungswesen. Also einerseits kommen private Sammlungen ab, sie werden zum Teil, wie die Sammlung von Zois in Laibach zeigt, in den staatlichen Besitz über. Und was noch der Fall ist, eindeutig, dass staatliche Sammlungen die Sammlungen geistlicher Institutionen immer mehr und mehr ablösen. Herr Kollege Oppenauer, Sie kennen sicher die Sammlung in Grimsmünster, nicht? Eine der größten des Österreichs, mit dem berühmten mathematischen Turm. Und hier geht also eindeutig der Schwerpunkt des Sammelns von dem gelehrten Geistlichen auf den nun schon langsam bürgerlichen Universitätsprofessor über, der vom Staat besoldet wird. Und der Staat stellt auch die Institutionen und damit auch die Gelder, die für das Sammlungswesen nötig sind, zur Verfügung. Danke für Ihre Präsenz und Aufmerksamkeit.